Wir fahren fort mit unserer Serie durch das Lukas-Evangelium und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1. Ich lese uns die Verse 39 bis 45. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib, und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib, und glückselig, die geglaubt hat. Denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu dir geredet ist. Amen. Lasst uns beten. O du großer und herrlicher Gott, du Vater im Himmel, lass uns nun voller Freude und voller Ehrfurcht und Demut und Dankbarkeit hören auf dein heiliges Wort und schenk uns deine Gnade, dass wir dein Wort zu Herzen nehmen, dass wir es bewahren und dass wir danach leben, damit du alle Ehre hast, weil du es wert bist. Gepriesen sei dein Name. Wir beten all das in den Namen unseres Herrn Jesus Christus, unserem geliebten Retter. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Zu Beginn seines Forschungsberichtes beschreibt uns der Historiker Lukas ausführlich, was Maria, die Mutter von Jesus, erlebt hat. Und ja, ihr widerfuhr Unfassbares. Ein Engel Gottes erschien ihr, um ihr zu verkündigen, dass sie von Gott begnadigt ist, dass sie von Gott dazu erwählt wurde, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen, den Retter der Welt, den König der Könige, den großen Herrscher, der regieren wird in alle Ewigkeit. Der Engel verkündigt ihr, dass Gott selbst dieses Kind in ihr bilden wird. Ohne die Beteiligung eines irdischen Vaters, ohne einen menschlichen Zeugungsakt, dieses Kind wird in der Jungfrau Maria übernatürlich geformt. Der Geist Gottes wird in großer Kraft dieses Wunder an ihr bewirken. Gott bildet einen Leib für seinen ewigen, heiligen Sohn, damit er ihn in die Welt senden kann, als Mensch, als Retter. Und all das, ihr Lieben, ist nicht zu fassen, kaum zu verarbeiten und zu verkraften. Und ich fühle als Prediger mein Elend, dass meine Worte nicht taugen, um diese herrlichen Dinge zu beschreiben und in Worte zu fassen. Wir hörten, wie der Engel Gottes Gabriel der Maria einen Hinweis gab auf ein Zeichen für sie. Ein Zeichen für sie. Er verweist Maria auf Elisabeth. Eine fromme Verwandte Marias, die in Judäa, nähe Jerusalem, lebte. Eine recht alte Frau, die Unfruchtbare genannt wurde, denn sie selbst hatte keine Kinder. Und der Engel Gottes, Gabriel, verkündigt der Maria, dass Gott ein Wunder an dieser Elisabeth getan hat. Siehe, Maria, Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger. Sie ist schon im 6. Monat schwanger. Siehe, Maria, daran lernst du, für Gott ist nichts unmöglich. Gottes Wort wird niemals kraftlos bleiben. Er hält, was er verspricht. Und das ist eine Stärkung für diese junge Maria im Glauben. Ein Zeichen für sie, dass Gott alles tun wird und alles erfüllen wird, was er auch zu ihr gesprochen hat. Vers 36, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Der Engel sagt zu ihr: Siehe, schau genau hin, Maria. An Elisabeth ist ein Zeichen zur Bestätigung gegeben, dass du tatsächlich erkennst, Gott wird das Unmögliche möglich machen, auch in deinem Leben. Also, natürlich macht die Maria sich auf, um Elisabeth zu besuchen. Und das wollen wir uns heute Abend anschauen. Ich habe im Grunde heute nur zwei Punkte in meiner Predigt, also zwei Hälften. In der ersten Hälfte, da möchte ich mehr allgemein darüber sprechen, welch ein Segen es ist, Gemeinschaft mit Gläubigen zu haben, wie Maria und Elisabeth es erleben. Und dann in meiner zweiten Hälfte möchte ich darüber sprechen, inwiefern denn jetzt Maria durch die Gemeinschaft mit Elisabeth gestärkt wird und gesegnet wird. Also erstens, der Segen der Gemeinschaft der Gläubigen. Vers 39, Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Sie überlegt einmal, Maria bewegte sicherlich noch all die Dinge, die sie gehört hat, und sicher war sie überwältigt und musste sich erstmal sammeln. Und sie erinnert sich daran, der Gabriel hat von Elisabeth gesprochen, meine Verwandte, und die wohnt ungefähr 100 Kilometer weit entfernt von mir. Und vermutlich sah Maria sie nicht häufig, vermutlich nur zu den Festtagen, wenn die Gläubigen sich aufgemacht haben nach Jerusalem. Da hat man vielleicht die Verwandten besucht, die Gelegenheit gebraucht und sicher wusste Maria, dass Elisabeth eine ältere, sehr fromme, gottesfürchtige Frau war. Von ihr kann man viel lernen. Sie hatte auch einen sehr geehrten und sehr angesehenen Mann. Er war Priester, Diener Gottes. Und sie hört von Gabriel, dass das Unmögliche passiert ist. Elisabeth, die eigentlich keine Kinder bekommen kann, ist nun schwanger. Und Maria sagt sich sicherlich, diese Elisabeth, die wird mich sicher verstehen. Mit ihr kann ich mich jetzt austauschen. Und wir können darüber sprechen, was der Herr getan hat. Und also macht Maria sich auf und sie macht sich auf die Reise rund 100 Kilometer durch so manche raue und felsige Gegend. Sie als sehr junge Frau, vermutlich ganz alleine, macht sie sich auf diesen Weg. Sie wandert diesen beschwerlichen Weg etwa 3 bis 4 Tage lang. Und überlegt euch das, schließlich kann sie mit niemandem anderen sonst darüber reden, was passiert ist. Wer wird sie verstehen? Wer wird das begreifen können? Also will sie unbedingt bei Elisabeth sein. Und darum heißt es hier, und sie ging mit Eile in das Gebirge. Mit Eile. Sie beeilt sich. Sie möchte bei ihr sein, so schnell sie kann. Sie möchte sich unbedingt mit Elisabeth austauschen. Das, was sie erlebt hat, bewegt sie so sehr, dass sie sich freut, mit dieser erfahrenen, vorbildlichen Frau darüber sprechen zu können. Und darum, bevor wir zu dem zweiten Punkt kommen, wo wir dann hören werden, welch ein großer Segen das für Maria war, diese Elisabeth besuchen zu können, lasst uns schon einmal darüber nachdenken hier, denn was wir hören, davon können wir schon sehr viel lernen, ihr Lieben. Denn es gefiel Gott, dass Maria nicht einfach alleine mit diesen Sachen umgehen musste, die sie erlebt hat. Es gefiel Gott, es so anzuordnen, dass Maria mit Elisabeth Gemeinschaft haben sollte und sie sich gemeinsam über dieses Wunder austauschen können. Und davon allein können wir schon viel lernen. Ja, zu uns kommt kein Engel und wir bringen nicht den Retter zur Welt. Aber haben wir nicht dennoch so viel herrliche Gnade erlebt, dass wir uns darüber austauschen müssten? Also eilen wir auch wie Maria, um geistliche Gemeinschaft zu haben, um zu sehen, was der Herr an dem Bruder oder an der Schwester getan hat, zu den Verwandten im Glauben. Der Herr hat sowohl ein Wunder der Gnade gewirkt an Maria als auch an Elisabeth. Und der Herr fügt es, dass die beiden zusammenkommen, um Gemeinschaft zu haben, um sich darüber auszutauschen. Der Maria ist es so wichtig, dass sie sich auf diese beschwerliche Reise macht, mehrere Tage durch das Gebirge, um bei Elisabeth zu sein. Es scheint dieser jungen Dame enorm wichtig gewesen zu sein, Elisabeth zu treffen. Meine Frage ist, hast du Verlangen, hast du Sehnsucht nach geistlicher Gemeinschaft, nach geistlichem Austausch? Weil du die Gnade Gottes erlebt hast. Weil du jemanden brauchst, der dich versteht. Jemand, der Ähnliches erlebt hat. Mit dem du dich austauschen kannst über Gottes Wirken in deinem Leben. Und von dem du vielleicht sogar lernen kannst. Oder den du stärken kannst. Die Gnade kam ganz persönlich zu Elisabeth und zu Maria. Aber die Gnade bleibt nicht nur privat, sondern man tauscht sich mit denen darüber aus, die Ähnliches erfahren haben. Man gibt einander Zeugnis von dem, was man erlebt hat. Ich erinnere mich, als ich damals zum Glauben kam, als der Herr mich bekehrte durch ein Traktat, da kannte ich keine Christen, ich hatte nur dieses Traktat. Und jeden Tag weiß ich, bete dich, Herr, führe mich zur Gemeinschaft. Dass ich Menschen habe, mit denen ich mich austauschen kann. Denn ich erinnere mich noch ganz genau an einem Tag, wie ich da stand. Und da waren viele Menschen um mich herum. Und ich fühlte mich so, so einsam. Und ich weiß, wie ich innerlich zum Himmel aufschaute und betete und sagte, Herr, ich werde verrückt. Niemand versteht mich. Keiner von ihnen hat erlebt, was ich erlebt habe. Ich habe den Erlöser gefunden. Nein, vielmehr, er hat mich gefunden. Ich möchte Menschen, mit denen ich darüber reden kann. Mit denen ich mich darüber austauschen kann. Der Herr hörte mein Gebet nach einiger Zeit. Und ihr alle seid für mich Gebetserhörungen. Menschen, mit denen ich mich austauschen kann über diese wunderbare Gnade. Ich erlebte auch Enttäuschendes, denn ich kam auch hin und wieder mal in Kreise von Leuten, die sich Christen nannten, aber sie sprachen nicht über diese Gnade. Denn sie hatten davon überhaupt nichts zu erzählen. Sie haben überhaupt nicht erlebt, was Gnade heißt, was Erlösung bedeutet in Jesus Christus. Du kannst nicht mit ihnen sprechen über die Bibel, denn sie studieren sie gar nicht. Du kannst auch nicht mit ihnen beten, denn sie kennen es gar nicht, zum Herrn wirklich zu flehen. Du kannst auch nicht mit ihnen weinen über die Sünde, denn sie kämpfen überhaupt nicht dagegen. Denn Christen sehnen sich nach geistlichem Austausch. Und versteht, Maria eilt hier nicht zu Elisabeth, um sich mit ihr zu einem netten Kaffeekränzchen zu treffen und den neuesten Klatsch und Tratsch auszutauschen über die Familie, so nach dem Motto, sag mal, Tante Elisabeth, hast du eigentlich mitbekommen, wie Onkel Hananias sich letztens auf der Hochzeit von Cousine Hulda benommen hat, völlig daneben. Und Elisabeth sagt, nein, das ist ja mal wieder typisch, erzähle mir bitte alles, jedes Detail, lass nichts aus, ich bin ganz Ohr. Das ist Gemeinschaft derer, die den Geist Gottes nicht haben, die Gnade Gottes nicht kennen. Maria macht sich auf zu einem geistlichen Austausch, zur Gemeinschaft in der Gnade, um darüber zu sprechen, was der Herr gewirkt hat. Und ihr wisst, die Puritaner, die haben viel darüber geschrieben, was Christen eigentlich geistlich gesund und stark erhält. Sie sprechen von geistlichen Disziplin, geistlichen Übungen, wie das Nachsinnen über Gottes Wort, das intensive Beten, das Wirken lassen auf sich selbst der Predigt, das Nachsinnen darüber, das bewusste Nutzen des Tages des Herrn und das Genießen des Herrenmahls und so weiter. Aber was gerne übersehen wird, ist heilige, gottesfürchtige Unterhaltungen und Gespräche. Die Puritaner haben das bewusst gepflegt, heilige Gespräche zu gegenseitiger Auferbauung. Und Charles Haddon Spurgeon sagte einmal Folgendes Erstaunliches. Hört einmal her. Ich halte etwas für einen der größten Mängel der Gemeinden heutzutage. Und es ist nicht so sehr der Mangel an christlicher Predigt, als vielmehr der Mangel an christlichen Gesprächen. Es ist nicht so sehr der Mangel an christlichem Gebet in der Gebetsversammlung, als vielmehr der Mangel an christlicher Konversation in der Wohnstube. Wie wenig hören wir doch über Christus. Du magst ein- und ausgehen in den Häusern der Hälfte derer, die sich zum Glauben bekennen, und doch wirst du nie auch nur ein Wort über ihren Meister hören. Du magst mit ihnen reden vom 1. Januar bis zum letzten Dezembertag. Und sollte es doch einmal passieren, dass sie den Namen ihres Meisters nennen, so ist es vielleicht eher aus Höflichkeit oder sogar aus Versehen. Geliebte, so etwas sollte nicht sein. Du und ich, sagt Spurgeon, sind sicher schuldig in dieser Sache. Spurgeon bekennt selbst, dass er schuldig ist in dieser Sache. Ich bekenne euch, dass ich schuldig bin in dieser Sache. Und ich bitte euch herzlich um Vergebung. Ich als Pastor führe natürlich ständig geistliche Gespräche, Stunden um Stunden, mit vielen von euch. Aber gerade in den letzten Monaten bin ich nicht so dazu gekommen, wie ich gerne wollte, und darum bitte ich um Vergebung. All jene von euch, die sich vielleicht mehr geistlichen Austausch mit mir gewünscht hätten und es nicht erfahren haben, bitte verzeiht mir. Ich selbst und viele von euch müssen unbedingt darin wachsen, dass wir uns geistlich miteinander austauschen. Denkt an Malachi Kapitel 3, diese Worte, die wir jetzt schon so oft gehört haben. Da heißt es, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte es. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Also hier sehen wir, dass der Herr da ist, dass seine Aufmerksamkeit da ist, wo die sich unterhalten und austauschen, die den Herrn fürchten. Der Herr merkt auf, der Herr hört es, wenn sie sich über heilige Dinge unterhalten. Er schreibt ein Buch der Erinnerung über die, die ihn fürchten und seinen Namen achten und in Ehre halten. Was verbindet denn Maria und Elisabeth miteinander, außer ihre Verwandtschaft? Ich meine, die eine Frau war eine ältere Frau, vielleicht so um die 60. Die andere Frau war eine sehr junge Frau, vielleicht so um die 16. Der Altersunterschied ist ziemlich groß, aber ihr seht, hier gibt es keinen Generationskonflikt zwischen Jung und Alt. Denn wenn sie zusammenkommen, ist automatisch eine Verbindung da. Wie viele Nationen sind unter uns? So viele. Wir kommen aus so vielen verschiedenen Hintergründen. Und kommen wir doch zusammen im Glauben, uns auszutauschen über geistliche Dinge, ist plötzlich eine Verbindung da, die die Welt nicht kennt. Denn wir haben Gnade empfangen. Und die beiden kommen zusammen und erleben gegenseitige Ermutigung und Stärkung. Ihr kennt die Worte von Paulus aus Epheser Kapitel 4, wo er sagt, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Achtet auf das Wort, was er sagt. Er redet von notwendiger Erbauung. Das heißt, gegenseitige Erbauung durch gute geistliche Worte der Gnade sind nötig. Es muss geschehen. Es ist eine notwendige Erbauung. Es ist unerlässlich. Anscheinend war es für Maria nötig, diese Begegnung mit Elisabeth zu haben. Darum sandte Gott Elisabeth, die Maria zu der Elisabeth. Lasst uns die Notwendigkeit und Unerlässlichkeit von geistlichen Gesprächen für uns neu entdecken. Dass wir darüber sprechen und fragen, was liest du gerade in der Bibel? Liest du gerade ein christliches Buch? Was bewegt dich daran? Was hast du gelernt? Konntest du was mitnehmen von der letzten Predigt am Sonntag? Hat der Herr zu dir gesprochen durch sein Wort und wie arbeitet er gerade an dir? Und auch welche Kämpfe machst du gerade durch? Gibt es Freuden, besondere Freuden, von denen du erzählen kannst, wo du gerade besonders dankbar für bist? Wofür kann ich jetzt gerade beten, jetzt wo ich mit dir zusammen bin? Wofür können wir beten? Lass mich das ganz offiziell sagen. Ich bitte nun jeden Einzelnen von euch, der die Gnade Gottes erfahren hat, und ich bitte euch, nehmt diese Bitte wirklich ernst. Lasst uns lernen von Maria. Ich bitte dich persönlich konkret, geh Schritte, unternimm etwas, ändere etwas, um geistlichen Austausch und Gespräche zu haben unter der Woche. Du wirst vermutlich nicht jeden Tag es schaffen. Es wird Tage geben, wo du es überhaupt nicht schaffst und es wird auch Tage geben, wo du sehr enttäuscht werden wirst, weil du eben nicht die Resonanz erfährst, die du dir vielleicht erhofft hast. Aber gib nicht auf, arbeite daran, tu dein Teil. Und Maria machte sogar einen längeren Weg. Sie nahm einen längeren Weg auf sich, um diese gegenseitige Erbauung zu finden. So will auch ich dich ermutigen, das zu tun. Wir ahnen ja gar nicht, was uns entgeht, wenn wir das unterlassen. Ohne diesen Besuch von Maria wäre Elisabeth vielleicht nicht so mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, um diese wunderbaren Worte zu sprechen, die wir uns gleich noch näher anschauen wollen. Und Maria hätte vielleicht nie so erfüllt mit dem Heiligen Geist diesen wunderbaren Lobpreis gesprochen, den wir noch ein anderes Mal studieren werden. Beide wurden gestärkt in dieser Begegnung. Der Prediger J.C. Ryle, von dem wir gerade ein Buch lesen in der Männerstunde, der hat recht, wenn er folgende Worte schreibt. Hört mal genau her. Wir sollten die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen immer als ein überaus bedeutsames Mittel der Gnade ansehen. Es ist eine erfrischende Pause auf unserer Reise auf dem schmalen Weg, um Erfahrungen mit unseren Mitreisenden auszutauschen. Es hilft uns unmerklich und es hilft ihnen. Und somit ist es ein gegenseitiger Gewinn. Die Gemeinschaft mit Gläubigen ist die größte Annäherung an die Freuden des Himmels, die wir hier auf Erden machen können. Wie Eisen Eisen schärft, so schärft das Angesicht eines Mannes seinen Nächsten. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Das Thema erhält nicht genügend Aufmerksamkeit und folglich leiden die Seelen der Gläubigen darunter. Es gibt viele, die den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten, und doch vergessen sie oft, miteinander darüber zu sprechen. Lasst uns zuerst das Angesicht Gottes suchen und dann lasst uns das Angesicht der Freunde Gottes suchen. Und wenn wir das mehr tun würden und mehr auf die Gesellschaft achten würden, mit der wir umzugehen pflegen, dann würden wir auch öfter erfahren, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Zitat Ende. Sind diese Worte nicht wahr? Überführen dich diese Worte nicht? Eile nach geistlicher Gemeinschaft und Austausch. Möge Jesus Christus, der Gründer und der Pastor dieser Gemeinde, uns helfen, dass man eines Tages auch über unsere Gemeinde sagen kann, dass all die Gläubigen wahre Gemeinschaft miteinander pflegen und immer zusammenkommen, wenn sie können, um geistliche Gespräche zu führen und miteinander zu beten und sich geistlich gegenseitig zu stärken in der Gnade. Möge der Herr Jesus, unser Pastor, uns dazu helfen, dass wir dieses Ziel erreichen, und möge jeder von euch dazu beisteuern, was auch immer du beisteuern kannst. Aber nun zurück zu unserem Abschnitt in Lukas 1. Wir haben verstanden, Maria macht sich auf zu Elisabeth, um geistlichen Austausch zu erleben. Und Maria erlebt das sogleich, als sie durch die Tür tritt. Gleich bei der Begrüßung geht es los, wird sie überschüttet mit geistlicher Segnung und Gemeinschaft. Und darum lasst uns jetzt schauen, wie Maria gestärkt wurde dadurch. Und das ist die zweite Hälfte meiner Predigt. Inwiefern wird Maria durch die Gemeinschaft in der Gnade bestärkt? Überlegt euch das. Maria kommt da an nach einer langen, beschwerlichen Reise, und wahrscheinlich, wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich konnte sie bisher mit niemandem so richtig über diese Dinge sprechen, die sie da erlebt hat. Sie wird immer noch völlig überwältigt gewesen sein, und nun betritt sie das Haus von Zacharias und wird sogleich überschüttet mit Ermutigung und Stärkung. Vers 40. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib, und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Ja, was die Maria nun hört, ist gesprochen durch den Heiligen Geist. Es sind geistliche, inspirierte Worte, die sogar in die Heilige Schrift aufgenommen wurden. Worte der Erbauung, des Zuspruches, der Stärkung, die der Heilige Geist der Elisabeth in diesem Moment eingibt. Das wollte der Herr tun, dass wenn Maria kommt, dass Gott durch seinen Heiligen Geist, durch Elisabeth zu Maria spricht, in dieser Gemeinschaft. Und das Erste, was sie hört, ist was? Vers 42, und Elisabeth rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Vielleicht hat Maria ja innerliche Kämpfe gehabt, und vielleicht kamen manchmal solche Gedanken auf wie: Habe ich mir das alles vielleicht nur eingebildet? Was wird jetzt wohl Elisabeth, diese fromme Frau, sagen? Wird sie mir glauben? Oder wird sie mich vielleicht sogar rügen oder meinen, ich wäre irgendwie in Sünde schwanger geworden? Wird sie mich wirklich verstehen? Vielleicht gab es gewisse Befürchtungen in ihren Herzen, aber sogleich hört sie: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Nein, kein Fluch, Maria, keine Strafe. Du magst dich vielleicht sorgen, was passieren wird, denn unverheiratet schwanger zu werden, oh, das ist ein Problem. Aber nein, Maria, Segen. Du hast den Segen Gottes erlebt, wie es keiner anderen Frau zuteil wurde. Du bist unter allen Frauen gesegnet, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Das Kind in deinem Bauch, es ist gesegnet. Elisabeth, diese alte, fromme, gottesfürchtige Frau, sie zweifelt nicht, sie ist sich kein bisschen unsicher oder sie ist auch nicht zögerlich. Schaut, sie rief mit lauter Stimme, das heißt vollkommen überzeugt: Maria, du und dein Kind, ihr seid gesegnet. Durch den Geist Gottes weiß ich es, es ist Gottes Werk. Ich zweifle nicht daran. Und schaut, Elisabeth segnet die Maria gar nicht. Sie sagt nicht: Oh Maria, du seist gesegnet, ich wünsche dir den Segen Gottes. Das ist hier kein Segenswunsch. Sie bestätigt durch den Geist, was schon passiert ist. Sie sagt: Gesegnet bist du unter den Frauen. Was der Geist dort eingibt, ist eine Bestätigung für Maria. Du bist es, Maria, unter den Frauen, die Gott erwählt hat, gesegnet hat, seinen Sohn auf die Welt zu bringen. Maria, es ist alles wahr. Du bist gesegnet. Gottes Segen ruht auf dir und auf deinem Sohn. Maria wird hier nicht gehuldigt oder irgendwie angebetet, wie eine gewisse Kirche zu behaupten pflegt. Elisabeth erkennt durch den Geist, was Maria widerfahren ist, obwohl sie noch nichts sehen kann. Sie sieht davon ja noch nichts. Es ist aber der Geist, der hier durch sie spricht. Und sie sagt noch mehr, Vers 43. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Überlegt euch das. Also Maria, die junge Frau, sicherlich fromm, aber wer ist sie schon? Ich meine, hier jetzt spricht eine alte Frau aus einer Priesterfamilie, angesehen. Es wird über sie gesagt, sie ist gerecht und untadelig. Sie wandelt in den Geboten Gottes und ihr Ehemann ist Priester. Dieses Ehepaar, sie sind Experten in der Heiligen Schrift, Vorbilder im Glauben, tadellos wandeln sie vor ihrem Gott, sagt uns Lukas in den Versen zuvor. Maria fragt sich vielleicht, wie wird diese tadellose Frau wohl mit mir umgehen? Wird sie das glauben, dass ich den Messias auf die Welt bringen werde? Sie fühlt sich vielleicht selbst so unwürdig. Wer ist sie schon? Und dann sagt Elisabeth tatsächlich: Woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Hat sie das wohl erwartet? Maria denkt sich vielleicht selbst, dass sie unwürdig ist. Und Elisabeth sagt: Wer ist sie denn schon, dass jetzt die Mutter ihres Herrn zu ihr kommt? Wie nennt sie Jesus? Ihren Herrn. Sie versteht es durch den Heiligen Geist, denn die Heilige Schrift sagt uns im Korintherbrief: Niemand kann Jesus Christus Herr nennen, es sei denn durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss dir die Augen dafür öffnen, wer Jesus Christus ist. Und sie sagt: Er ist mein Herr, obwohl sie ihn noch gar nicht sehen kann. Der Sohn Gottes, der König der Könige. Durch den Geist erkennt sie ihr großes Vorrecht, das ihr hier zuteil wird. Welch eine Bestätigung für Maria. Das bedeutet sicher viel für diese junge Frau. Und darum hat Gott ihr die Gnade geschenkt, dass Elisabeth sie so stärkt im Geist. Und Elisabeth redet ja noch mehr wundersame Dinge. Vers 44. Und siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Darüber wurden wir ja schon in Vers 41 informiert. Gleich als Maria reinkam, da heißt es Vers 41, und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Vielleicht dachte Maria, wie werden die hier reagieren? Vielleicht mit Klagegeschrei? Ach, mein Kind, wie bist du schwanger geworden? Was erzählst du da? Aber nein, ihr wird begegnet mit Freude und Jubel. Und zwar genau bei dem Kind, von dem der Engel gesagt hat, dass ihre Verwandte Elisabeth mit diesem Kind schwanger sein wird. Das heißt, hier hat sie gleich die Bestätigung, es ist alles wahr, was der Engel zu ihr gesprochen hat. Hier ist die Bestätigung, hier ist dein Zeichen, Maria. Die Unfruchtbare ist schwanger geworden und das Kind in ihrem Leib freut sich bereits. Johannes der Täufer, schon im 6. Monat, eine Person, ein Mensch, der reagieren kann. Er reagiert auf den Gruß von Maria und springt in ihrem Bauch vor Freude. Und darum lasst mich euch nochmal daran erinnern, welch ein himmelschreiendes Unrecht es ist, dass ein Massenmord in unserem Land geschieht, wo Kinder im Bauch abgeschlachtet werden. Welch ein himmelschreiendes Unrecht, denn ja, sie behaupten, diese Wesen im Bauch seien ja noch keine Menschen, die kein Recht haben zu leben. Sie fühlen nichts, sie nehmen nichts wahr. Welch ein gewaltiger Irrtum, welch eine Schandtat. Gott wird an jenes dieser Kinder rächen, wenn sie rufen zu ihm. Johannes, ein Kind im 6. Monat, springt vor Freude. Was für ein Moment. Was für ein Moment in der Heilsgeschichte. Elisabeth mit Johannes im Bauch, den letzten und größten Propheten des Alten Testaments, trifft auf Maria mit Christus, den Mittler des neuen Bundes, des neuen Testaments, und sie treffen aufeinander, Altes und Neues Testament. Und hier ist der Übergang in gewaltiger Freude. Und Johannes hüpft. Das ganze Alte Testament erfüllt sich nun. Die Zeit ist gekommen. Christus erscheint. Von Anfang an wird uns gezeigt, Jesus Christus ist der, über den man hüpft vor Freude. Maria, du sollst das wissen. Du hast Grund zu jubeln. Schau das Letzte, was ihr gesagt wird, Vers 45. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Maria werden diese ermutigenden Worte zugesprochen. Sie darf wissen, Maria, du bist glückselig. Das heißt, das Glück der ewigen Gottseligkeit, das Glück des Himmelreiches, des Heils, der Gnade Gottes, der ewigen Freude ist dein. Du hast Gott geglaubt. Du hast die Worte geglaubt, die der Herr zu dir gesprochen hat. Du hast geglaubt und darum glückselig bist du. Und alles, was zu dir gesprochen wurde, wird sich erfüllen. Jedes einzelne Wort wird eintreffen. Ja, Maria, glaube weiter, zweifle nicht, sondern halte ganz an dem Wort Gottes fest. Was für eine Stärkung, denn Elisabeth wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Inspiriert vom Geist gibt sie diese wunderbaren Worte weiter. Wenn das mal kein Zuspruch, keine Bestärkung, keine Bestätigung für die Maria war. Sei getrost, Maria. Was hier geschieht, ist tatsächlich von Gott. Gott selbst ermutigt sie in dieser Gemeinschaft mit Elisabeth. Wir sehen dann ein anderes Mal, wie Maria darauf reagiert. Lest mal mit mir Vers 46 und 47. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Wir sehen, wie die Gemeinschaft mit Elisabeth durch das Wirken des Heiligen Geistes Maria so stärkte, dass sie selbst erfüllt wird mit dem Geist und Lobpreis bringt und Jubel. Ja, Lukas zeigt uns in diesem kurzen Abschnitt, wie Maria, diese junge Maria, bekräftigt und bestärkt wird in ihrem Glauben, dass tatsächlich der Retter durch sie geboren wird. Aber Lukas schreibt natürlich diese Worte nicht bloß deshalb auf, damit wir erkennen, wie Maria gestärkt wurde im Glauben. Er hat sie auch aufgeschrieben, damit du gestärkt wirst im Glauben. Damit wir als Leser verstehen, ja, es ist alles wahr. Es ist wahrhaftig Gottes Wirken an dieser Maria. Es ist sein Segen, seine Gnade und sein zuverlässiges Wort, das erfüllt werden wird. Darum möchte ich dir am Schluss einige persönliche Fragen stellen. Sag mir, erfreust du dich wie Elisabeth und wie Johannes über diesen Jesus? Also weder Elisabeth noch Johannes haben Jesus gesehen in diesem Moment. Aber sie sehen ihn mit den Augen des Glaubens. Sag mir, jubelst du und hüpfst du vor Freude, weil du erkannt hast, wer Christus ist, dein Retter? Kennst du diese Freude? Kennst du diese Freude im Heiligen Geist? Kennst du das? Petrus sagt, jeder Christ kennt das. Er sagt in 1. Petrus, Kapitel 1, ihr liebt Christus, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und ihr freut euch über ihn mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude, jubelt ihr über ihn. Ist das so bei dir? Möge es so bei dir sein, dass du in Wahrheit erkannt hast, wer Jesus ist, der größte Grund zur Freude. Und sag mir, kannst du wie Elisabeth sagen über diesen Jesus, er ist dein Herr? Ist er dein Herr? Kannst du das sagen, weil du dich ihm unterwirfst, weil du seine Größe und Macht und seine Herrlichkeit erkannt hast? Willst du ihn ehren und ihm dienen und ihm folgen und ihm gehorchen? Ist Christus dein Herr? Und sag mir, bist du glückselig wie Maria, weil du dem Wort geglaubt hast? Kennst du diesen Glauben, der in Maria wohnte, dieses Vertrauen auf Gottes Wort, auch wenn du noch nichts davon siehst, dass du sein Wort annimmst und ihm vertraust? Ja, wenn du das tust heute Abend, wenn du seinem Wort glaubst und es annimmst, glückselig bist du. Das ewige Glück des Himmelreiches ist dein. Jesus ist dein und damit das ewige Leben. Lasst uns den Herrn Jesus Christus bejubeln und uns erfreuen über seine Gnade und darum Gemeinschaft haben und uns gegenseitig stärken und so zur gegenseitigen Erbauung dienen, bestätigt im Glauben, sodass der Geist uns erfüllt und wir einander stärken. Möge der Herr uns segnen mit seiner Freude im Heiligen Geist, ja mit geistlicher Gemeinschaft, in gemeinsamer Freude über seinem Sohn, dem der Lobpreis und die Ehre sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Unser Herr, wir danken dir für das Wort, das wir nun hören durften. Ja, wir freuen uns, wie du Maria erquickt und gestärkt hast durch die Gemeinschaft der Heiligen, durch Elisabeth, ja, und durch das Kind in ihrem Leib, durch Johannes, der auch schon hüpfte vor Freude, als er die Stimme Mariens hörte, der Mutter seines Herrn. Ach Herr, hilf doch, dass auch wir solche sind, die einander ermutigen und stärken im Glauben. Dass man gerne zu uns kommt als Christ, weil man weiß, mit uns kann man sprechen über geistliche Dinge. Bei uns wird man ermahnt und ermutigt. Herr, hilf uns doch, dass wir das mehr tun. Denn du weißt, wie schwer es oft uns fällt, in unseren Gesprächen doch wirklich über diese wichtigen Dinge zu sprechen. Herr, du hast dein Wort sagt, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und so lass es doch auch bei uns sein. Lass uns doch gefüllt sein mit deinem Wort, mit der Freude über dich, so dass der Mund überquillt, dass wir einfach davon erzählen müssen. Herr, wir haben das zu wenig in der Gemeinde. Hilf doch, dass jeder von uns einer ist, der gar nicht anders kann, als zu sprechen über Christus und über dein herrliches Wort. Und sorge dafür, gebrauche das, Herr, damit wir uns gegenseitig stärken im Glauben, uns ermuntern und erfreuen, damit wir alle gemeinsam voller Freude dem Ziel entgegengehen. Ja, und Herr, sorge dafür, dass wir auch tatsächlich alle Freude haben über Christus. Herr, wie ist uns Johannes ein Vorbild? Noch im Mutterleib, noch nicht geboren. Herr, und er hüpft vor Freude. Lass doch auch uns hüpfen vor Freude, die wir doch schon viel mehr gehört haben von Christus, die wir doch sein Heil und seine Gnade an uns erlebt haben. Herr, auch wir wollen hüpfen vor Freude. Ja, lass uns wahre Freude haben in dir. Herr, es darf keine freudlosen Christen geben. Sorge doch dafür, dass wir uns alle freuen an dir. Und so segne diese Gemeinde, Herr, dass wir dir immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr so sind, wie du uns haben willst. Wir möchten aber auch für die beten, die nicht Teil dieser Gemeinde sind oder einer anderen Gemeinde, die vielleicht noch keinen Glauben haben an Christus. Herr, lass sie doch nicht dümmer sein als ein ungeborenes Kind, dass wenn doch schon dieses ungeborene Kind sich freuen kann, dass doch sie als erwachsene Menschen nicht dich ablehnen und sich selbst für klug halten und meinten, sie bräuchten den Herrn nicht, sondern auch bei ihnen sorge doch dafür, dass sie erkennen mögen, dass du der Herr bist und dass sie sich auch an dir freuen mögen und dass sie auch zu dir rufen mögen um Rettung und Vergebung all ihrer Schuld. Wir bitten, dass du Menschen bekehrst durch dein Wort. Herr, wenn es jeden Sonntag hier gepredigt wird, lass uns doch Rettung sehen. Und so lass dein Wort wirken an uns, auch in den nächsten Tagen, dass es gute Frucht bringt. Ja, dass unser Glaube Werke hervorbringt, gemäß deinem Wort und zu deiner Ehre allein. Amen. Amen.